Nachdem nun alle Referate gehalten wurden, folgte eine kurze Pause, in der sich die Teilnehmer der Diskussion im Fishbowl positionierten. Was in dieser Zeit geredet wurde, ließ sich auf den Aufnahmen nicht mehr rekonstruieren, da die Geräuschkulisse von vielen Füßen auf Steinboden und vor- und zurückgeschobenen Stühlen alles überlagerte. Wir überspringen also ein paar Minuten und steigen wieder ein bei einem Einspieler, den die Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung Thüringen vorbereitet hatte. Sie hatte im Vorfeld Jugendliche dazu befragt, wie sie sich Kulturpolitik vorstellen und wünschen. In der Diskussion hören wir dann ganz verschiedene Stimmen. Wir hören wieder den Geschäftsführer der LKJ Thüringen, Peter Rhein, sowie die Referenten Kracke, Engel und Dietrich. Dazu gesellen sich dann aber noch andere Stimmen, beispielsweise die Landtagsabgeordnete Katja Mitteldorf von der Partei Die Linke oder der ehemalige Thüringer Kultusminister Christoph Matschi.
Ich denke vor allem, Vielfalt, und zwar in eigentlich allen Bereichen. Also ja, von Kultur über Bildung, das ist halt alles so vielfältig wie möglich ist.
Auf jeden Fall, dass die Leute mit eingebunden werden, also die es auch betrifft, dass das nicht an der Zielgruppe dann vorbeigeht, sondern mit den Leuten geredet wird, guckt wird, wo der Bedarf liegt, und es auf jeden Fall Jugendförderung nicht zusammengestrichen wird, sondern ausgebaut wird. Gerade in Thüringen, im Bundesland mit einer stark zurückgehenden Bevölkerungszahl, ist es ja eher wichtig, dass man guckt, Leute herzuholen, dann ein attraktives Angebot zu machen.
Ich würde mir wünschen, dass man einfach zu Themen klar Stellung bezieht.
Wie ist es denn mit dem Bildungsplan? Wenn Sie sagen, wir laufen in die Implementierungsphase, wo stehen wir denn da? Wissen Sie, ne, Sie haben so eine lange Phase angegeben. Gibt es denn das? Gibt es denn Lehrer, die den Plan kennen und sagen, toll, her damit? Wir setzen das um?
Wir haben viele Lehrkräfte eingezogen in die Praxispartnerphase. Ja, die kennen den. Aber bisher ist das vorgesehen für die Implementationsphase. Das heißt, wir werden mit dem TILM zusammenarbeiten und über das TILM zum Beispiel an Lehrkräfte rangehen und das in den Fachbereichen Lehrern bekannt machen. Und dann wäre es natürlich ganz gut, wenn man nicht nur so eine Informationsphase hat, sondern dass es auch Personen gibt, die zum Beispiel an Schulen direkt Gesprächspartner sind für Kollegien, die den Bildungsplan sich vorstellen können, zu arbeiten und so weiter und so fort. Also es wäre gut, wenn es auf die Dauer mehr Leute im System gibt, die als Multiplikatoren zum Beispiel mit Schulen arbeiten. Aber sie spielen jetzt mal auf Schulen, gehen auf Schulen ein. Wir haben uns Implementationsmodelle auch überlegt, so im Sinne von Nelecom, ne, neues Lernen in Kommunen, wo eben die Schule nicht alleine dasteht, sondern unter dem Motto, um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Ja, wo zum Beispiel Schulen mit außerschulischen Bildungsanbietern wie Vereinen und Kulturgruppen und so weiter und so fort kooperieren, um gemeinsame Programme auf den Weg zu bringen. Und sowas erfordert eine Struktur, die Multiplikatoren vorsieht und so weiter und so fort. Und das kostet Geld. Und das ist im Augenblick noch nicht so richtig untersetzt.
Ich würde mich sehr gerne vielleicht bei der Frage nochmal anschließen, weil die Frage, wie die Unterstützung jetzt ist für die nächste Phase. Woran fehlt es denn genau? Und wie viel fehlt vielleicht noch? Wir sind ja jetzt vor den Haushaltsberatern.
Genau. Also es ist so vorgesehen gewesen, dass es eine Informationsphase erstmal braucht und dann eine Phase, in der Breite gearbeitet wird. Und wir hatten uns das so vorgestellt, dass in dieser Informationsphase tatsächlich Multiplikatoren informiert werden, in Workshops sich Strategien erarbeiten, wie kann ich das jetzt in der Institution zum Beispiel plausibel machen, ist der Bildungsplan gutes für Elternarbeit oder sowas. Und dass wir dann an Beispielkommunen, zum Beispiel eine Nähekommune wie Altenburg, ja, dass man mit der das mal ausprobiert, wie es ist, wenn man Institutionen in der Bildungsbiografie vom Kindergarten über die Grundschule hin zur Regelschule oder zum Gymnasium an einen Tisch bringt, mit zum Beispiel Sportvereinen, wie kann man mit dem Begriff dann arbeiten. Und dafür hat man uns überlegt, das Konsortium mit einzubeziehen, weiterhin nochmal über 2 Jahre, und das Ganze hätte jetzt so ressourcenmäßig nochmal so 170.000 Euro gekostet. Und danach, ja, wenn man dann das Ganze in die Breite treiben will, dann kommen nochmal ganz andere Vermittler ins Spiel, bei dem Bildungsplan bis 10 sind zum Beispiel Einrichtungen der Erwachsenenbildung mit reingekommen und haben dann Multiplikatoren mit ausgebildet. Die haben sich dann zum Teil das Geld selber besorgt über zum Beispiel ESF-Richtlinie und so weiter. Und wir haben uns so vorgestellt, dass man die auch mit ins Spiel nehmen kann, um dann mehr ja, Kreise, Moderatoren und so weiter zu haben. Aber den Schritt hat zum Beispiel die jetzige Regierung mit uns noch nicht weiter diskutiert.
Das ist eine Frage, die gleich noch immer eine große Frage. Wie kriege ich das an den Empfänger oder in sein Bewusstsein? Muss ich es ihm überstülpen oder kriege ich es wirklich an ihn herangetragen? Ja, also das sind die Probleme, mit denen wir uns beschäftigen. Ja, wenn wir Projekte machen, wenn wir mit Schulen und für Schulen und mit Lehrern etwas machen können, das ist eine Aufgabe, der wir jetzt als Kulturakteure nicht zwangsläufig gewachsen sind, wenn das nicht eben über Sie oder das Till oder wen auch immer kommt. Frage ich, wie es funktionieren soll.
Ja, also ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel ein neues Instrument, ein neues Informationsinstrument, wie zum Beispiel Lehrpläne oder sowas an die Schulen bringen will, dann suche ich mir zum Beispiel an den Schulämtern Fachvertretungen, ja, die sich überlegen, wie kann ich zum Beispiel ein Lernnetzwerk bilden, wie können wir uns Anlässe mit den Kollegen überlegen, mit Eltern oder mit anderen Kollegen ins Gespräch zu kommen, wie könnte so eine Sitzung aussehen, in der ich tatsächlich Eltern mal erkläre, was ich unter naturwissenschaftlicher Bildung verstehe, dass ein Elternabend in der Schule nicht nur dazu dient, um also die Termine für das nächste Schuljahr klar zu machen und um das Geld einzusammeln, sondern dass tatsächlich ein Elternabend mal also einen Inhalt bekommt, ja, wo man sich über Bildung verständigt, wo man sich darüber verständigt, was wollen wir eigentlich gemeinsam erreichen, wenn das Kind diese 8 Jahre hier an dieser Schule verbracht hat und so weiter. Also, so stellen wir uns das vor, könnte man den Bildungsplan zum Beispiel nutzen, ja, als Impuls ins Gespräch zu kommen zwischen verschiedenen Akteuren. Und das wird zum Beispiel mit Lehrplänen oder was nicht gemacht.
Vielleicht nochmal zu der Praxisphase. Der Bildungsplan soll die Ansprüche von Kindern und Jugendlichen an die Gesellschaft und ihre Bildung formulieren. Wie waren denn die Reaktionen aus den Schülervertretungen auf das, was inhaltlich im Bildungsplan angeboten ist?
Ja, also das war so, dass sie immer eingeladen waren, aber dass wir zum Beispiel durch diese Arten von Treffen, die wir sie hatten, wir haben ja mit Professionellen gearbeitet, mit Akteuren aus verschiedenen Institutionen, und die haben wir nicht immer in ihrer Freizeit angetroffen, ja, sondern die waren eben professionell da und haben das in ihrer Arbeitszeit gemacht. Und das ist aber gerade die Zeit, in der Schülerinnen und Schüler in der Schule sind. Das heißt, wir haben, um jetzt zum Beispiel die Stimmen von Schülern einzufangen, sind wir andere Wege gegangen. Dann sind wir zum Beispiel mal ins Schülerparlament in Haufen gegangen und haben mit denen darüber gesprochen, was ist eigentlich für euch Bildung, was erwartet ihr von Menschen, die euch begleiten, ja, zum Beispiel im Verein oder in der Schule, wie sollen die sein, was braucht ihr, um fit zu werden, um eure eigenen Kunden zu vertreten und so weiter. Das war so ein Punkt. Dann haben einige von uns als Hochschullehrer betreuen zum Beispiel Seminarfacharbeiten. Das heißt, wir haben Kontakt mit Schülerinnen und Schülern, die ein Fach belegen in Thüringen. Und denen haben wir zum Beispiel unsere Texte gegeben und haben mit denen darüber gesprochen, wie findet ihr das, ist das gut, ist das lesbar und so weiter und so fort. Also so eine Partizipation der Schülerinnen und Schüler ist nicht in dem Sinne passiert, dass wir die ständig auch mit in der Erarbeitung der Texte eingebunden haben.
Ich würde da gerne mal drauf eingehen. Ich sagte ja, ich spiele so ein bisschen an, aber ich glaube, das ist ein großes Manko. Die Beteiligung von Jugendlichen, wir reden ja hier auch, wir haben sie auch eingeladen. Die müssen Formate finden, wie fühlt man sich dann tatsächlich eingeladen? Das ist der eine Aspekt, weil, ich glaube, so habe ich Sie verstanden, Amachi, was fehlt denn noch? Man müsste mal darüber reden, was fehlt Ihnen denn wirklich noch, das in die Praxis umzusetzen zum Beispiel? Ja, machen wir einen Plan. Ich traue mich jetzt fast gar nicht zu fragen, was es gekostet hat, diesen Plan zu erarbeiten. Zum Beispiel, ich habe die Tage von einem Plan gehört, da hat man einen Plan erstellen lassen, wie das ist, wenn man Kindertagesstätten in Elter-Kind-Zentrum begleitet. Dann hat diese Expertise 350.000 Euro gekostet und man hatte noch 150.000 Euro für die Kindertagesstätten übrig, um sie in die Wirklichkeit umzusetzen. Was auf Deutsch heißt, es ist gescheitert. Man hat unheimlich viel Geld für die Hochschule ausgegeben, für die Planung, für die wissenschaftliche Unterfütterung und an der Praxis ist quasi ein Bruchteil. Entschuldigung, ich sage es so provokativ. Wie war es denn beim Bildungsplan?
Also wir hatten 4 Jahre lang eine TVL-13-Stelle zur Verfügung. Die haben wir gesplittet für 2 wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und hatten für die beteiligten Kolleginnen und Kollegen so Hilfskraftmittel, ja, also das Literaturrecherche und so weiter und so fort, die man braucht, um jetzt mal einen Text zu schreiben. Ja, und das Ganze, also TVL 13, eine Stelle kostet.
Die Beteiligten, die hier drin sitzen, wissen, was TVL 13 ist.
Ja, also
je nach Erfahrungsstufe, kann es nicht auswendig, aber.
Also eine gute, solide Finanzierung für eine wissenschaftliche Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter, ja, das ist eine ansprechende Bezahlung, ja, das ist wirklich völlig in Ordnung und das über 4 Jahre und dann noch ein Hilfskraftmittel. Ich denke mal, es waren ungefähr 250.000 Euro, die da reingesteckt worden sind.
Genau, und jetzt geht es um die Frage von Amachi, deswegen komme ich so drauf zurück so ein bisschen. Ja, und jetzt sozusagen, jetzt brauchen Sie das, wir brauchen Mittel zur Überzeugungsarbeit, um Lehrende quasi zu überzeugen und natürlich auch Jugendliche zu überzeugen. Sehe ich das richtig? Also,
ich versuche
rauszukriegen, wissen Sie, man könnte sagen, die Sorge, die man nach Ihrem Vortrag haben könnte, interessante Sache, aber das kann man sich gut ins Regal stellen.
Elternvertretung, da ist zum Beispiel sehr, sehr, sehr begeistert davon, dass die Ansprüche von Jugendlichen auf Bildung in den Mittelpunkt gestellt werden, dass es darum geht, tatsächlich zu gucken, die Jugendlichen zu beteiligen an den Bildungsprozessen und nicht die ganze Zeit frontal denen irgendwas über zu stülpen, ja, wie zum Teil Schule erlebt wird. Ja. Und vor allem fanden sie das auch sehr schön, diesen Gedanken, dass es ein Papier gibt, der Lehrer zum Beispiel und Eltern so auf Augenhöhe bringt. Das kann jeder lesen. Ja. Wir haben uns auch um eine Sprache bemüht, die also eben nicht so abgehoben ist, nicht so wie Sie zitiert haben aus dem Förderplan. Tatsächlich um eine Sprache bemüht, die verständlich ist. Und dazu haben wir eben auch die Praxispartner beigetragen, uns dann mal wieder ein bisschen runterzuholen. Und die Eltern finden das eine großartige Gelegenheit, einfach mal mit pädagogisch Tätigen ins Gespräch zu kommen und zu sagen, ha, wo stellen wir uns das genau vor? Wo stellen wir uns zum Beispiel auch Kooperation vor, ja, zwischen Elternhaus und Schule und insofern bin ich da ganz optimistisch.
Kooperation ist ein schönes Stichwort, weil es ist ja jetzt für den Bund wahrscheinlich weniger relevant, ob ein Lehrer, der in Beamten- oder Angestelltenverhältnis gegenüber Freistaat steht, nach diesem neuen Plan oder nach dem neuen Lehrplan arbeiten muss. Es bleibt ihm sowieso nichts anderes übrig. Im besten Falle akzeptiert er diesen Plan. und füllt ihn aus und füllt ihn mit Leben in der Schule. Aber die Kooperation oder die Information, das ist eigentlich ein Stichwort, was uns auch immer umtreibt, wenn ich uns drei hier sitzen sehe, wir reden über Jugendförderplan, wir reden über Bildungsplan, wir reden über Kulturförderung. Wie funktioniert das? Warum reden wir ja gemeinsam darüber? Natürlich, weil es zusammenhängt, weil wir über jugendkulturelle Bildung im weitesten Sinne reden. Und das geht nur, indem wir eben solche Dinge, solche großen Themen miteinander vernetzen. Weil wir haben halt unsere Praxiserfahrung, wir scheitern im Kleinen. Oder, ich habe über Richtlinien gesprochen, scheitern eben auch an Formalien, wie jetzt ganz aktuell der Rödiger Kreis Thüringen wahnsinnig gegen eine Formalie im Bildungsministerium kämpft, wie eine Schullesung rein rechnerisch auszusehen hat, wie eine Zeiteinheit zu definieren ist. Das steht zwar natürlich noch in Ordnung, das sehen manche Kollegen anders. Und wie kann ich das aufschlüsseln für einen Künstler? Ja, gibt ja so ein Programm für Schriftsteller. Für andere Künstler gibt es das in der Form nicht, aber man kann etwas machen nach der Tür. Das geht mal gut und meistens schlecht. Und die grundsätzlichen Ideen, die hinter dem Jugendförderplan stehen, die hinter dem Bildungsplan stehen, die hinter Kulturförderung oder insofern jetzt speziell jugendkultureller Förderung oder jugendkultureller Arbeit stehen, die miteinander zu verbinden, bedeutet einerseits wirklich sehr verschiedene Player an einen Tisch zu bringen, sagen wir, wie können wir voneinander profitieren, meiner Meinung nach, und andererseits befördert die natürlich auch, und das ist ein zweites großes Thema in der kulturellen Bildung, was uns umtreibt, eben auch in der Schule, die sprachübergreifende Vermittlung von kultureller Bildung. Das ist ein heißes Thema. Und das funktioniert schon oftmals im Grundsatz nicht, weil wir auch hier in Thüringen das Problem haben, dass nicht ministerienübergreifend geredet wird. Oder ministerienübergreifend Verantwortung übernommen werden kann. Oder im Bildungsministerium, wo Jugendförderung mit drin ist, oder jugendkulturelle Bildung gefördert wird, eben eine Förderung von kulturellen Kulturakteuren oder freien Künstlern nicht möglich ist, die eben zum Beispiel als Kulturagenten arbeiten wollen. Das sind alles so Dinge, wenn man dafür ein Bewusstsein entwickelt, meiner Meinung nach kann man auch eine Lösung finden, aber dann fehlt eben dieser gemeinsame Tisch, den wir erzeugen müssen, um genau dieses Gefangenheit.
Da kann ich mal leicht auch mal was mit einbringen. Nur, dass alle vielleicht wissen, wer ich bin. Mein Name ist Jens Hertwig. Ich bin im Vorstand der Thüringer Schullandheime. Das heißt, da sind wir gar einige Akteure in der außerschulischen Bildung. Ich selber habe auch eines der Schullandheime unter meinen Zeichen. Bin also genau der andere Ansatz, das heißt, ich komme von unten, ich sitze mit den Schülern zusammen, auf der anderen Seite auch mit dem Ministerium und mit dem TIL. Im Landesverband und mit dem Landesverband haben wir verschiedene Schulungen gemacht. Wie bringen wir jetzt unsere Schullandheimbildung entsprechend den Lehrplänen mit den Lehrern gemeinsam zu den Schülern? Da ist nun auch einiges ständig am Umbruch. Wie machen wir das nun? Gut, in den meisten Schullandheimen, ich würde bald sagen, in allen ist der Ansatz eher von den Schülern her. Das heißt, wie verstehen die das denn, das, was wir denn so mit denen treiben, was im Übrigen auch fächerübergreifend ist. Also da gucken wir überhaupt nicht, was ist das nun, sondern wie versteht das das Kind am besten. Und wir müssen dann auch Projekte machen, wenn wir ein zertifiziertes Schulleiter sein wollen, was ich im Übrigen sehr gut finde, die Zusammenarbeit bisher mit dem Ministerium. Seitdem ich im Vorstand bin, habe ich gleich in meiner Eingangsrede letztendlich gesagt, wenn wir das hier nur halbwegs ansatzweise umsetzen wollen, dann müssen alle Akteure an den Tisch, damit wir hier mal versuchen, eine Sprache zu sprechen. Ich finde es immer besonders schön, mit den Lehrern zu reden, wie schlecht doch alles läuft. Ja, jeder hat so seinen Ansatz. Nur lass es uns doch mal zusammenbringen, weil irgendwie, egal mit wem ich mich unterhalte, wir reden alle dasselbe, nur aus einer anderen Perspektive. Wir müssen es einfach nochmal zusammenbringen und dann denke ich mal, dann gibt es auch Lösungen. Also wenn ich jetzt mal als Vorstand mich mit einbringen kann, ich bin gerne einer der Akteure, der hier in der Einführungsphase mitwirken möchte, weil ich denke, das bringt einfach nur Sinn. Auf der anderen Seite finde ich es extrem schade, dass die Schullandheime, also schade ist es schon eigentlich in Anführungsstriche zu setzen,
im Landesjugendförderplan extra ausgeschlossen sind. Das finde ich eigentlich ein Unding, weil wir erfüllen letztendlich mit dem, was wir tun, ja genau die Richtlinien, die da drin stehen. Also wir machen genau das. Aber weil eben im Grunde die kommunalen Heime theoretisch andere Geldflüsse haben, werden sie ausgeschlossen. Ich selber bin ein freier Träger, ich kriege da sowieso nichts. Und bei den meisten kommunalen Häusern kommt auch kein Geld an, weil das in den Schulen stecken bleibt und letztendlich nicht reicht. Aber das ist noch eine ganz andere Baustelle, an der bestimmt aber auch weitergearbeitet werden muss. Meine Arbeit ist im Großen und Ganzen, wenn ich so die anderen Gehaltsstufen sehe, eher im Ehrenamt. Und das kann an sich auch nicht sein. Weil gerade die Projekte, die für unsere Bildung da sind, mache ich nebenbei zu Hause. Und das kann es eigentlich nicht sein. Aber ansonsten wird es denen nicht geben. Und das ist im Grunde schlimm. Ja. Also auch da haben wir einfach ein Minimum an Finanzierung. Da haben wir gar nicht.
Ich will nochmal zurückspielen zu dem Punkt von Herrn Dietrich, der da sagte, das hat was mit dem an den Tisch kommen zu tun, das hat was mit damals, was Sie gerade erwähnt haben, mit dem Netzwerken sozusagen. Ich glaube, Thüringen ist schon noch ein Meister in Netzwerken, sowie Meister in Pläne erstellen. Leider halt aber auch dann eben im Verwerfen dieser Pläne. Wenn Sie spielen damals den Ball da nach draußen, und also deutlicher kann man es euch ja nicht auffordern, mal was dazu zu sagen. Dietrich hat zum Beispiel das Thema Kulturagenten aufs Tapet gebracht. Um den Satz noch zu vollenden, Frau Krake, zum Beispiel Kulturagenten sind ja, das Programm dient, ich sage immer, es ist eine interventionistische Störung des Schulalltags. Ich weiß die Lehrer überhaupt nicht, sie kennen das Programm, für diejenigen, die es vielleicht nicht ganz so kennen. Das heißt, Thüringen hat wieder einen Spezialweg gewählt. Wir haben 5 Lehrerkulturagenten, 5 Künstlerkulturagenten bisher gehabt, die an Schulen gegangen sind, die an einem Modellprogramm teilgenommen haben, die sich beworben haben und dort Kunstprojekte durchgeführt haben. Wenn Sie sagen, ja, wozu denn das bitte? Das hat aber ganz viel mit dem Bildungsplan zu tun, würde ich sagen. Auch also mit einer Sichtweise auf Bildung und Kultur im weitesten Sinne, nämlich weg von der Wissensgesellschaft hin zu einer Bildungsgesellschaft. Zu einem lebensbegleitenden Lernen etc. Und eben zu der Tatsache, Lernen durch Kunst oder nicht Lernen in der Kunst. Und insofern sind wir jetzt an einem Punkt angekommen, wo all die Vernetzung bis jetzt nicht geholfen hat, weil die Ministerien nicht zusammenarbeiten. Sage ich so unverschämt direkt, weil eine Staatskanzlei nicht mit einem Bildungsministerium zusammenarbeitet.
Oder weil es eben an den aufgezählten Formalien scheitert, dass ich eben keinen Künstler als Bildungsauftrag fördern kann, als die Richtlinie nicht ergibt oder was auch immer dergleichen. Es ist nicht möglich, aber es ist genauso für uns erdrückend zu wissen, die Hälfte der Kulturagenten soll in den wirklich engmaschig gestrickten Kulturhaushalt hineingequetscht werden, wo wir Riesenbaustellen vor der Nase haben, die wir alle kennen. Das tut weder den Kulturagenten gut, noch tut es der Sache gut, weil die Kulturagenten aus unserer Sicht einen ganz klar formulierten Bildungsauftrag haben.
Darüber lässt sich sehr streiten in dieser Runde. Ich räume jetzt langsam mal den Platz hier. Frau Sengewald, hat sich da denn durchgekämpft? Wollten Sie was sagen?
Ja, ich wollte erstmal widersprechen, weil Kulturagenten nicht mit dem Bildungsauftrag ins Programm gekommen sind, sondern mit einer Innovation. Also das ist ein großer Unterschied. Wir füllen genau die Lücke, die Sie gesagt haben, wo Sie die ganzen Förderprozedere vorgestellt haben, nämlich genau das Kulturmanagement, was sonst im Ehrenamt passiert. Dafür sind wir dann praktisch ein ganzes Stück da und machen auch Netzwerkarbeit und bringen die Akteure zusammen. Und das ist genau das, was eigentlich Schule nicht leisten kann und was die Institutionen eben auch nicht leisten können. Und deswegen ist es eigentlich eine Erfolgsgeschichte gewesen im Modellprogramm, weil dadurch sozusagen ein Schneeballeffekt entsteht, von dem ganz viele Akteure, die daran dann beteiligt waren, auch profitiert haben, also Künstlerinstitutionen, die Schüler selbst, die Lehrer, die Schulentwicklung und sozusagen ein bisschen Humus reingegeben wurde. Wir können natürlich nicht alles, also wir sind auch nur Menschen und haben ja drei Schulen betreut, ne? Also es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber es ist ein Weg, der auch was aufzeigt und der vielleicht genau die Idee vom Bildungsplan aufgreift, dass eben viele Akteure irgendwo beteiligt sind und plötzlich die Schule nicht mehr eine Institution ist, die sozusagen die Bildung verwaltet und allein durchzieht. Also insofern wäre das schon schade, wenn das jetzt sozusagen zwischen den Ministerien zerrieben wird und sich zerbröselt, trotz aller Beteuerung.
Also ich glaube, der Erfolg des Programms zeigt eigentlich, dass es weitergehen muss. Und es war für die Schulen, glaube ich, eine gute Störung, wenn man so will. Und als es damals anfing, als die Bundeskulturstiftung auf uns zukam und gesagt hat, wir bieten das hier an, war die Situation ja finanziell auch schwierig. Und wir haben da lange miteinander geredet, wie wir das hinkriegen können, bis dann die Idee akzeptiert wurde, wir stecken nicht nur Geld, sondern Personal in das Programm, ja, herstellen. So, das war eine Thüringer Besonderheit. Und jetzt müssen wir aber auch einen Weg finden, wie wir das fortsetzen können. 30 Schulen waren jetzt drin in dem Programm und ich würde mich schon freuen, wenn das gelingt, das auch noch ein bisschen stärker in die Breite zu tragen. Also da müssen wir jetzt in den Haushaltsberatungen schauen, wie das gehen kann. Das ist natürlich schwer, wenn zwei unterschiedliche Ministerien mit unterschiedlichen Interessen sich nicht einig werden in der Frage. Aber es wäre schade für das Programm. Und ich will nochmal zum Bildungsplan sagen, weil als wir das auf den Weg gebracht haben, war das ja jetzt nicht aus Jux und Dollerei, wir machen mal einen neuen Plan, sondern die Idee dahinter war ja, dass man einen einheitlichen, inhaltlichen Rahmen schafft für ganz unterschiedliche Institutionen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Auch sowas wie, ich sag mal, vielleicht ein Buch, in dem man auch nachgucken kann zu einem bestimmten Thema. Was sind denn Anforderungen, die Jugendliche an unsere Gesellschaft stellen in der kulturellen Bildung, in der musischen und künstlerischen Bildung, in der religiösen Bildung, in all den Bereichen, die da beschrieben sind. Es ist eigentlich eine gute Hilfestellung für alle, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Und im Idealfall beziehen sich Schulen genauso darauf wie ein Landschulheim oder irgendeine kulturelle Institution, die mit Jugendlichen zusammenarbeitet. Aber dazu muss natürlich erst auch das Programm ein bisschen in die Breite getragen werden, bekannt werden und man muss ein Gefühl dafür kriegen. Das war übrigens mit dem Vorgängerbildungsplan, der für Kindergärten und Grundschulen war, das Gleiche. Es hat erst eine ganze Weile gedauert, bis das irgendwie akzeptiert worden und angekommen ist. Aber als das dann so war, haben wir jedenfalls viele Kindergärtnerinnen und Kindergärtner gesagt, es ist gut, dass wir das haben. Es ist eine gute Orientierungshilfe, an der wir unsere Arbeit ausrichten können. Und mir selber geht das auch so, wenn man da drin liest, das weitet einfach auch ein ganzes Stück den Horizont. Weil mir geht es so, ich habe dann oft nur ein spezielles Feld im Blick oder ein spezielles Interesse, aber dieser Bildungsplan versucht mal einen ganzheitlichen Anspruch von Kindern und Jugendlichen zu formulieren. Und deshalb finde ich das eine gute Chance für eine gemeinsame Arbeit.
Dazu würde ich gerne noch ergänzend sagen, was wir häufig finden ist, dass zum Beispiel an den Schnittstellen Grundschule, Sek 1, die Lehrer nicht richtig miteinander kommunizieren, sondern dass ganz häufig gesagt wird, also was kriegen wir denn da aus den Grundschulen, ne? Die Kinder können das nicht, die können das nicht und jenes nicht. Und wenn dieser Bildungsplan, der zeigt einfach für diese einzelnen Phasen, was Kinder eigentlich schon mitbringen, ja? Worauf können wir aufbauen, wenn sie das im Augenblick noch nicht mitbringen, was können wir machen, damit sie da hinkommen. Also das heißt, dieses Potenzial, so ein Werk zu haben, was so die ganze Bildungsphase anguckt, ist eben auch was richtig Gutes, um Übergänge zum Beispiel kindgerechter zu gestalten und auch elterngerechter zu gestalten. Das, was Herr Marci gesagt hat, Eltern kennen den Bildungsplan aus dem Kindergarten und was einige eben sagen ist, dass sie dann diese Erfahrungen, die sie damit gemacht haben, dass man zum Beispiel mit Erziehern in bestimmte Gespräche kommt über Lernfortschritte und so weiter und so fort, das tragen die dann auch als Anspruch mit in die Institution Schule rein und dann irgendwann auch weiter in die Sek 1. Also man erzieht sich auch praktisch Eltern zu Erziehungspartnern, durch eine konsequente Arbeit mit dem Bildungsplan.
Das ist schön, wenn der Anspruch die Schule getragen wird, denn das, was wir anzubieten haben im Kulturbereich, findet ja zu 90% mindestens im außerschulischen Bereich statt. Und das kann nur sekundär in die Schule hineingetragen werden, durch motivierte Kinder, durch motivierte Eltern. Im besten Falle durch motivierte Lehrer.
Also wir würden ja auch sagen, dass der Bildungsplan in Kommunen zum Beispiel auch für Lehrer die Augen öffnet, zu gucken, was passiert denn eigentlich außerschulisch bei dem individuellen Kind. Also dass zum Beispiel diese informellen Bildungsgelegenheiten auch mit in die Schule statt aufzunehmen. Das wird ja zum Beispiel in Deutschland sehr stark kritisiert, dass wir die Kinder gar nicht in ihrer Ganzheitlichkeit sehen und das aufgreifen, was sie zum Beispiel in ihrer Theatergruppe oder in ihrem Sportverein oder sonst was an Kompetenzen erwerben und das wird in der Schule nicht aufgegriffen, sondern da wird einfach nur geguckt, was kannst du hier oder was kannst du hier nicht. Und da ist eben auch der Bildungsplan eine Möglichkeit, in den außerschulischen Bereichen reinzunehmen, also ein bisschen lebensweltorientierter an die Kinder und Jugendlichen ranzugehen und nicht so segmentiert. Das ist deine Freizeit, das ist deine Schulzeit.
Das ist ein langer und steiniger Prozess, würde ich sagen.
Zum Beispiel auch in der Ausbildung oder in die Erzieherausbildung.
Das fällt, glaube ich, allen Lehrern im Raum sehr gelegen, dass die Lehrerausbildung reingeht. Weil der Kulturrat Thüringen, der 15 Mitglieder hat, der gehört 1, davon wir arbeiten also sehr eng zusammen, hat eine Kooperation mit dem TIL seit letztem Jahr. Und wir wollen einerseits für außerschulische Lernorte, für Lerncontainer aus dem Kulturbereich, sprachübergreifende Lerncontainer aus dem Kulturbereich, aber auch für Lehrerfortbildung. Das Schulportal ertüchtigen und gemeinsam eben auch für zentrale Lehrerfortbildung entwickeln. Und haben uns aber eben für diesen Prozess in der ersten Phase schon mal 5 Jahre Zeit nehmen müssen. Das haben die Kollegen von TIL so gesagt, wir brauchen so viel Zeit, weil wir müssen abends niederschwellig reingehen, wir müssen sehen, dass wir den Lehrerberuf erreichen. Wir sind sehr gespannt und noch sehr am Anfang. Das nur mal so zu Ihrer Information.
Aber wir können zum Beispiel die künstlerisch-ästhetische und musikalische Bildung, ja, also im Bildungsplan, ein ganz guter Text sein, um zum Beispiel ins Gespräch zu kommen.
Das ist der Anspruch, eben zum Beispiel auch in Lehrerfortbildung, ob das außerordentlich oder in außerschulischen Lernorten möglich ist oder was. Museumspädagogen, Theaterpädagogen, Archivpädagogen anbieten können. Das muss man alles kriegen, beziehungsweise auch in der anderen
Form. Bevor das jetzt ein Zwiegespräch zwischen den beiden wird, keine Sorge, gell, wenn Sie hier in die Mitte wollen, dann tippen Sie jemand auf die Schulter und sagen, ich möchte mal was sagen. Wer hier in die Mitte kommt, der äußert ja das Bedürfnis, dass er etwas sagen möchte und ich glaube, Katinka Mitteldorf, Sie wollten was sagen.
Genau.
Weil sonst habe ich jetzt was Provokatives zu sagen. Zu.
Ja, ich, also für die, die mich nicht kennen, Katinka Mitteldorf, kulturpolitische Sprecherin der Linken und im Ehrenamt Vorsitzende der Jugendkunstschule Nordhausen. Also war auch sozusagen beide Bereiche. Ich habe mich hier hingesetzt, weil ich gerne mal Herrn Dietrich widersprechen wollte. Also mache ich sonst selten, aber in dem Fall wollte ich das doch mal mit Vehemenz tun und muss mal zurückspringen, ja nicht wirklich, aber auch aufs Kulturagentenprogramm, weil Sie gesagt haben, so nach dem Motto, wir lassen das jetzt einfach alles, lasst das Bildungsministerium alles machen. Und wenn man sich sozusagen daran aufreibt, dass das Bildungsministerium nicht Künstler bezahlen darf oder was auch immer, macht man eine Richtlinienänderung und dann geht das. Ich sage ganz vehement und also aus tatsächlich inhaltlichen Gründen, nee, die Staatskanzlei, in der der Bereich Kultur liegt, hat da auch die Verantwortung. Das heißt, wenn wir schon, und es ist kein Geheimnis, wenn ich das sage, dass ich damit also schon ein bisschen zu kämpfen hatte, den Bereich Kultur und Bildung zu trennen, das ist kein Geheimnis, in den Ministerien. Und ich sage, dieses Programm, darauf haben wir uns, und Christoph Matschi weiß es, wir haben ja zusammen das verhandelt in den Koalitionsverhandlungen, darauf auch verständlich zu sagen, wir wollen das Kulturagentenprogramm für Thüringen und haben da auch eine klare Aussage getroffen. Und wir haben im Bereich Kulturpolitik, im Koalitionsarbeitskreis, das kann nun Madeleine Henfling wieder bestätigen, auch die klare Aussage getroffen Richtung Staatskanzlei, zu sagen, ja, wir wollen dieses Kulturagentenprogramm auch sozusagen aus der Staatskanzlei heraus. Und ich finde auch, dass es in dem Zusammenspiel, dass Kultur und Bildung zusammengehören, also auch für mich rein inhaltlich, und man das auch einfach nicht trennen kann und nicht sagen kann, so nach Motto, also na gut, die 5 Lehrerstellen aus dem Bildungsministerium, die 5 Künstler machen ja eh dasselbe, also können wir das ja irgendwie, dann sollen das eben 10 Lehrerstellen sein oder so. Ich finde eben so einfach, kann man sich in der inhaltlichen Ausrichtung auch nicht machen. Und das als Beispiel auch zu nehmen, zu sagen, Kultur und Bildung gehört zusammen, schulische Bildung, außerschulische Bildung, auch im kulturellen, künstlerisch-ästhetischen Bereich ist eine essentielle Geschichte, die wir auch nicht vernachlässigen dürfen. Und auch deswegen und nur deswegen widerspreche ich Ihnen in dem Zusammenhang und sage, natürlich werden wir auch, Christoph Matsch hat es ja auch gesagt, in den Haushaltsberatungen genau diese Problematik aufgreifen müssen. Und mich freut es ja sehr, mir nicht neu, dass Christoph Matsch da natürlich auch auf der Seite der Kulturpolitiker als Haushaltspolitiker steht. Und das ist ja immer eine gute Voraussetzung.
Da gleich mal einhaken, ehe Sie nochmal wahrscheinlich was sagen. Also ich denke, dass sowas wie das Kulturagentenprogramm oder kulturelle Bildung, also jetzt, das muss gar nicht Kulturagenten heißen, aber kulturelle Bildung ganz sicher auch eine zentrale Aufgabe der Staatskanzlei sein muss. Weil wenn wir die Kultur nur, also kulturelle Bildung nur vom Bildungssektor aus sehen und nämlich von dem, was Bildungshierarchie und Institutionen dort sind, dann wird das eine sehr eingeengte Sichtweise. Es ist ganz wichtig, dass es genau von der Kultur und von der kulturinstitutionellen Seite betrachtet wird und von dort auch reinkommt, auch von den Künstlern. Und das ist auch das, was Schule aufbrechen kann und was Kulturinstitutionen aufbricht. Es hat ja verschiedene Ausrichtungen. Und die Koalitionsvertrag oder die Koalition hat sich zu kultureller Bildung ganz breit bekannt im Koalitionsvertrag und kann jetzt nicht einfach so ein Programm ausradieren und sagen, naja gut, hier ein paar Abgeordnete, Lehrer. Was passiert dann? Ich bringe mal den Schluss rein. Also nichts gegen meine Kollegen, ne? Aber was passiert dann? Dann wird das nämlich in die Bildungshierarchie eingebaut, dann werden die Lehrer mit Sicherheit in die Schulämter verortet, dann kann sich jeder einen Reim draus machen, was aus dem innovativen Kulturagentenprogramm übrig bleibt, nämlich eine Institution, eine Bildungsinstitution mit all diesen Sachen, wann darf ich rausgehen und an diesen Orten Dienstreiseauftrag und Stimmen, gar nicht diese ganzen kleinlichen Vorgehensweisen überlegen, die wir ja alle nicht hatten und die nicht als Bremse drin waren. Wir konnten uns frei bewegen, wie wir wollten. Und wir haben zwar irgendwo online ein Zeiterfassungssystem geschrieben, aber wir waren selbstständig arbeitend und denkend und autonom. Und das ist genau auch das, was es gebracht hat. Und wenn wir mit dem Opernhaus zusammenarbeiten wollen, haben wir das dort gemacht. Und wenn wir in der Schule das mehr gemacht haben, haben wir es dort gemacht. Und wenn wir die freien Künstler involviert haben, haben wir es dort gemacht. Und diese Innovation, die braucht das Land. Also ich kann nur sagen, knipsen wir das aus, kommt jetzt nicht mehr Geld raus, weil unsere Stellen, die ausradiert werden, die werden noch 2 Jahre von den Stiftungen bezahlt. Das Land merkt gar nichts davon. Aber es wird merken, dass etwas weniger ist, weil wir brauchen genau das, was mehr macht, weil mehr produziert, dann kann mehr reinkommen ins System.
Also ganz im Sinne, wie der Dietrich das auch eingangs sagte, nämlich wir machen Pläne und manchmal ist es aber ganz sinnvoll, dieses kreative Chaos zur Erneuerung eines Plans mit einzuberechnen oder das vorkommen zu lassen, glaube ich. So habe ich Sie in Ihrem Impulsreferat verstanden, das ist das eine. Aber ganz ehrlich, von außen betrachtet ist mir doch das egal, wer das bezahlt. Wir sitzen da, alle nicken, als sie sagten, es wäre schade, wenn das nicht kommt. Ja, die neueste Nachricht ist, es kommt auch nicht, nee. Meine Damen und Herren, es kommt nicht. weil dieses Land noch nicht in der Lage ist, ein Programm, das noch 2 Jahre vom Bund finanziert wird, fortzusetzen. Bei 1,6 Millionen Gesamtetat eines Programms und 15% des Etats sind nicht finanziert. Und das kriegen wir nicht in Thüringen nicht hin. Und das schon seit Februar nicht. Wir reden seit Februar, glaube ich, darüber. Ich sage es mit so einer Deutlichkeit, ich lehne mich da vielleicht ein bisschen weiter aus dem Fenster, aber darüber reden wir doch. Es ist doch dem einzelnen Schüler nicht zu erklären oder den Schulen nicht zu erklären, dass die Staatskanzlei es nicht bezahlen darf, weil da das Wort Kultur drin vorkommt oder Bildung drin vorkommt, umgekehrt. Es ist doch nicht dem Bürger nicht zu vermitteln. Also jetzt sitzen hier in dieser Runde genügend Politiker, fühlen sich ruhig ermutigt dagegen, was zu sagen, was ich so frech in den Raum stelle. Es ist doch nicht zu vermitteln, dass das nicht zu bezahlen ist, weil eine Staatskanzlei das nicht bezahlen darf, weil da Bildung drin vorkommt und das Bildungsministerium es nicht bezahlen kann, weil Mittel für Kultur fehlen. Entschuldigt bitte, das ist sozusagen mal so die etwas, die, wie es heißt, bei Schiller, harten Raum stoßen sich die Dinge. Ja.
Ja, aber ich meine, das ist doch, wenn man die Sache will, dann ist doch der zweite Schritt, sich zu verständigen, wie die Instrumente aussehen. Und das ist auch hinzukriegen zwischen der Staatskanzlei und einem Bildungsministerium. Also daran kannst du am Ende wirklich nicht scheitern. Wenn der Wille da ist, wir wollen es machen und wir stellen das Geld zur Verfügung, dann kann man auch die Instrumente dafür schaffen, wie es ausgegeben wird. Aber wichtig ist, das sehe ich ganz genauso, dass da auch ein Stück Unabhängigkeit drinsteckt in dem Programm, dass es eben nicht einfach eingeordnet ist in die Schulhierarchie. Und so war es ja auch von Anfang an gedacht, auch als ein Stück, ich sage jetzt mal, Ruhestörung. Und das war ja am Anfang auch nicht immer ganz einfach, mit den Schulleitungen klarzukommen. Was wollen die denn jetzt hier noch? Da haben wir schon genug zu tun. Bis sie dann verstanden haben, dass es ja eine Bereicherung auch für die Schule und das schulische Leben ist. Aber dieses Stück Ruhestörung muss in dem Programm drinstecken, sonst wirkt es nicht.
Also ich finde spannend zu beobachten, dass ja alle das Programm wollen, aber es irgendwie trotzdem nicht vorangeht. Also die Kulturagenten sind ja schon Anfang des Jahres auf mich zugekommen im Gespräch, um da auch von Oppositionsseite zu stacheln, was jetzt die Stellen erstmal betrifft, die im Bildungsministerium liegen bei den Lehrern. Und wenn man betrachtet, dass das jetzt ja auch auf der Kippe stand und jetzt mit 0,8 Stellen, soweit ich weiß, fortgeführt wird und wir sagen, wir wollen es ausbauen, sie sollen mehr Schulen betreuen, dann frage ich mich, wie sollen wir denn mit weniger Stellen mehr Schulen betreuen? Vielleicht können Sie das ja beantworten, wie schätzen Sie das ein? Sind Sie denn in der Lage, mit dem, wie es jetzt aussieht, mehr Schulen zu betreuen?
Naja, ich meine, man kann natürlich auf dem Papier immer mehr betreuen, ne? Aber dann passiert natürlich eine Verwaltungsstelle. Also das wäre dann die Konsequenz davon, dass man dann Anträge kontrolliert, die Schulen reingeben und dann hat man natürlich auch unterm Strich mehr Schulen. Was wir gemacht haben, war ja ein Stück eine enge Zusammenarbeit der Schulen, dass Schulentwicklung möglich ist und dass der Bedarf abgeklärt wird und dass für die Schulen passend genaue Formate und Projekte entwickelt werden und die Künstler sozusagen auch Kooperationen mit den Institutionen stattfinden können. Man kann das Programm in sehr viele verschiedene Richtungen denken. Man könnte, es gibt Bundesländer, die haben das mehr an die Kommune angedockt. Bundesländer, die haben das jetzt mehr an Kulturinstitutionen angedockt, sozusagen. Von daher sind die Optionen offen. Aber fatal wäre natürlich so eine reine Verwaltungsstelle, wenn jetzt sozusagen nur noch rein rechnerisch gesagt wird, also Schulamt so und so, macht mal dort 10 Schulen oder 20 Schulen und die dürfen Projekte reingeben. Und dann muss das ja was ganz, das kann ich jetzt schon sagen, kleine, Projekte, die nicht verkehrt sind, aber die nicht dem, also der Intention entsprechen, die eigentlich das Programm auch machen will, weil das andere ist nicht zu schaffen.
Und man kann ja den Eindruck gewinnen, dass es in die Richtung läuft, oder?
Ja, das wäre dann der Eindruck. Genau. Und es hängt natürlich auch noch ab, wie viel Gelder für Projektarbeit auch zur Verfügung stehen. Ob wir uns bei Lotto-Mitteln und so weiter genauso umtun müssen oder ob eigenes Kunstgeld auch reinkommt, was diese Projekte auch unabhängig von dem Antragsphilosophie dahinter möglich machen. Ja.
Vielleicht noch eine Frage anschließend, Herr Reine. Sie sollen doch jetzt, so wie ich gehört habe, die Geschäftsstelle des Ganzen machen. Können Sie dazu was sagen?
Ja, aber nur insofern, also das Bildungsministerium, Frau Klaubert, hat die LKJ als einen Träger der Jugendhilfe gefragt, ob, wenn man dieses Programm Thüringen nah anbinden möchte, das war vorher ganz offen gesagt bei der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, die eine sehr gute Anbindung an das Schulsystem haben und wir wurden gefragt, weil wir einerseits eine Anbindung an das Schulsystem haben, durch bestimmte Kompetenzen wie Berufsorientierung und dergleichen und haben ein sehr großes Netzwerk haben durch die Landesverbände, durch die kulturellen Landesverbände. Wurden wir im Februar gefragt, ob wir das übernehmen wollten, wenn das Programm in die Transferphase kommt. Und da wir das allesamt, so wie Gimi geht es ja wie Ihnen, ich halte das Programm für nicht nur gut, für wichtig, für die Form von Schulentwicklung wichtig, für eine gesellschaftliche Entwicklung wichtig, für genau dieses Schnittstelle zwischen Kultur und Bildung und kultureller Bildung, wenn Sie so wollen. Also insofern eine fantastische Idee und diese kreative Störung, also ich habe das mitbekommen bei den Schulen, die im Programm waren. Ich kenne kaum negative Meldungen von den Schulen, die waren alle total begeistert, vor allem gerade Problemschulen, sogenannte Problemschulen. Das fängt bei der Wertschätzung der eigenen Schule an, durch Kunstprojekte. Das Kunstgeld wurde schon um die Hälfte reduziert. Also es gab mal ein ordentliches Paket durch die Stiftungen. Und wenn man dann fragt, können wir das nicht noch geringer gestalten, dann landen wir bei Klecker. Dann kann man nichts Richtiges machen. Machen wir ja auch gerne. Wir machen dann die Programme so klein, dass sie stattfinden. Dann können wir augenwischerisch, placebo-politikmäßig sagen, wir haben ja was gemacht, aber stattfinden tut nichts mehr. Und davor warne ich ganz deutlich. Dann lasst es, weil es ist beschämend auch für ein Bundesland, wenn man etwas möchte, aber nicht kann. Sagen wir mal. Entschuldigung, ich bin noch nicht zu Ende. Und insofern, wir wissen alle, wie das sozusagen in den Köpfen der Menschen so ist, dass es eigentlich positiv aufgenommen ist, aber es niemand in die Hand nimmt. Es fühlt sich für dieses Programm, sage ich Ihnen, in den Ministerien, niemand wirklich verantwortlich. Das ist das größte Manko. Weil anscheinend, und deswegen sitzen wir ja auch hier, Jugendpolitik zu wenig Lobby hat. Also ich sage jetzt auch, Sie sind ja jugendpolitische Sprecher der CDU. Wir brauchen eine Lobby, die da drin sagt, in einer Staatskanzlei sagt, und das machst du nicht. Du rührst das Programm nicht an, du tust was dafür. Oder in einem Bildungsministerium. Sage ich jetzt mal bewusst, Sie merken, ich habe so eine kämpferische Ader, aber manchmal braucht man ja klare Stellungnahmen, da kann man sich auch reiben, man kann auch inhaltlich anderer Meinung sein, aber ich finde, es braucht Position. Und zwar insofern, als man eben hier sagt, ja, das wäre schade, wenn es nicht stattfindet. Das klingt so, als ob da irgendwie, ja, Mai ist halt schade, dann wird der Tatort halt verschoben am Sonntag, dann kommt er halt nächste Woche. Nein, da geht was zugrunde, was man aufgebaut hat. 30 Modellschulen, die begeistert sind, Schüler über 4 Jahre lang begleitet und die Chance, etwas weiterzuentwickeln. Deswegen so auch das Appellative an Parlamentarier. Jetzt sehe ich nur noch die Chance, dass das Parlament was tut.
Ja gut, das müssen, also ich stelle mich dem natürlich, ich bin ja voll dafür, aber ich meine, das muss natürlich die Regierung wollen und die muss es umsetzen. Was ich schade finde, ist ein schlechter Stil an Kommunikation, den man zum Teil da sehen kann, gerade in Richtung Kinder- und Jugendstiftung, die natürlich jetzt sehr enttäuscht sind, die viele Jahre das begleitet haben und jetzt da mehr oder weniger rausgetreten worden sind. Die ja die Geschäftsstelle geführt haben und die jetzt überlegen, soweit ich höre, inwieweit sie denn ihre Außenstelle hier in Thüringen überhaupt noch halten wollen, wenn das Bildungsministerium mit Ihnen keine Kommunikation sucht.
Man muss dazu sagen, wir wurden ja nur gefragt. Das ist so, wie wenn sich jemand fragt, wollen Sie einen Auftrag machen? Als Landesverein kulturelle Jugendbildung fühlt man sich da berufen, weil es in verschiedenen Bundesländern tatsächlich auch bei LKJ sitzt, also von vornherein. Man hat sich in anderen Bundesländern eher gefragt, wieso tut man das mit der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung? Wir haben doch damit nichts zu tun mit Kultur. Deswegen. Aber wir als LKJ, ich habe mich darum nicht geworben.
Ich meine, klar, es wäre gut gewesen, wenn die Ministerien das untereinander geklärt hätten. Dann hätten alle Beteiligten Klarheit, wie es weitergeht. Ja. So, jetzt müssen wir versuchen, das im parlamentarischen Prozess irgendwie zu regeln. Das macht alles natürlich komplizierter. Aber ich sage mal, ich fände es auch dramatisch, wenn gerade jetzt dieses Programm zusammenschrumpft oder wegbricht. Weil eigentlich brauchen wir es noch dringender, als was wir vor 4 Jahren gebraucht haben, als wir gestartet haben. Wenn man sich überlegt, wir haben eine wachsende Integrationsaufgabe vor uns. Es sind jetzt schon eine ganze Menge Kinder und Jugendliche, die als Flüchtlinge zu uns kommen. Aber der große Teil sind im Moment Männer, die kommen, die irgendwann versuchen, ihre Familie natürlich auch nachzuholen. Und das heißt, für die nächsten Jahre haben wir da eine riesen Integrationsaufgabe. Und gerade kulturelle Projekte sind sehr gut geeignet, natürlich solche Aufgaben gemeinsam zu bewältigen, Ideen zu entwickeln, Kreativität zu entwickeln und auf einer anderen Ebene als nur einer sprachlich-kognitiven Menschen anzusprechen. Und deshalb, ich glaube, wir brauchen das ganz dringend und müssen gucken, dass wir dann gemeinsam Nenner in den Haushaltsberatungen finden.
Also ich will nur mal ganz kurz sagen, weil Herr Rhein ja auch zu Recht gesagt hat, ne, es braucht sozusagen den Appell und die klare Ansage. Die klare Ansage gab es. So, also in Richtung Staatskanzlei und Richtung Bildungsministerium. Die Ansage gab es, glaube ich, auf mehreren Ebenen und demzufolge ist...
Auch im Koalitionsvertrag.
Naja, sowieso, ne? Das ist ja die erste Ansage.
Das ist die Ansage.
Ausrufezeichen. Aber die gab es eben jetzt auch im parlamentarischen Ablauf bis jetzt und die Haushaltsberatungen sind eben, wie Christoph Matschi schon richtig sagt, sozusagen für uns Parlamentarier, die ja auch die Handlungsmöglichkeit dann zu sagen, das eben auch zu zementieren.
Also ich will nochmal kurz, also die Aussage gab es ja auch von den Verantwortlichen. Frau Klauber hat es in der Presse, es steht immer noch auf ihrer Homepage-Seite. Ich habe heute selbst geguckt, großer Artikel, 10 Kulturagenten und das Programm geht weiter. Es hat Herr Hoff im Interview ganz klar, Presseartikel, deutlich gemacht. Die Frau Taube als Finanzministerin hat gesagt, alle bundesweiten Modellprogramme gehen weiter. Also das sind doch Aussagen, da kann man doch nicht einfach jetzt zurückgehen, das verstehe ich nicht. Und da kann man doch jetzt nicht sagen, jetzt muss das Parlament wieder weiterarbeiten. Also das kann doch kein Stil sein. Jetzt lassen wir das Parlament wieder buggern. Sie haben eine Aussage getroffen, die Verantwortlichen, jetzt müssen Sie es machen. Ansonsten ist es Taschenspielertricks oder Populismus oder...
Wir haben in jeder Sparte Aussagen bekommen, die auch Teil im Koalitionsvertrag stehen und wir wissen erst in 3-4 Wochen, an dieser Aussage sich jemand hält.
Aussage ist heute beschlossen worden.
Ja, wie es im Detail aussieht, wie die einzelnen Titel aussehen,
wir nächste Woche auch nicht geschlagen.
Ja. Also das ist so, ich würde ganz gerne, um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, ein untergegangenes Detail meiner Argumentation vorhin nochmal aufrufen. Ich möchte natürlich nicht, dass die freien Kulturagenten in die engen Reglementierungen einer Lehrerstelle gepresst werden. Das ist der Fall. Das möchte ich nicht missverstanden werden. Ich habe nur als Aufruf oder als Vorschlag aufgerufen, den neuen Teil, der in Kürzel TNEJS drin ist, auf den J. Der Erzähler der Runde, der Fischbowl, nicht so richtig zur Sprache gekommen ist, nämlich die Jugendförderung. Und bis vor kurzem saßen die Fachleute, sprich der Dachverband für die jugendkulturelle Bildung in Thüringen, in der Steuerungsgruppe für den ganzen Jugendentwicklungsplan, Landesjugendförderplan. Und deshalb da fiel mir ein, dass die Arbeit, die die Kulturagenten leisten, natürlich auch eine Arbeit der Jugend, ganz speziell der jugendkulturellen Bildung ist. Und deshalb die freien Kulturagenten, man müsste zumindest reden oder eine Mischfinanzierung auf die Beine stellen, wenn sich keiner was leisten kann, aus dem Bereich Jugend in den Jugendförderplan eben das Thema Kulturagenten aufzunehmen oder zumindest mal mit zu diskutieren. Ja, dazu habe ich keine Details anzubieten, das ist nur ein Gedanke, den ich aber hier in der Runde einstreuen wollte, der mir plausibel erscheint. Da sich Herr Hoff und Frau Winter schon seit Februar das erste Mal miteinander gesprochen haben, eben was die Finanzen angeht und Aufwuchs angeht, fürchterlich winden. Das ist immer der erste Satz, der in jeder Podiumsdiskussion, in jeder auch internen Beredung kommt, rütteln nicht an der Summe. Das ist jetzt doch eine interessante Sache, aber das sei mal dahingestellt. Also das macht es uns alles leichter, wir haben wie gesagt genug Baustellen in jeder Sparte, die nicht durchfinanziert, möglicherweise, ich habe die Zahlen noch nicht durchfinanziert werden können oder verschoben werden müssen durch die vielen großen Aufgaben, die im Land jetzt bevorstehen oder schon auf der Tagesordnung stehen. Man kann der Teil einfach nicht aufhören, Vorschläge zu machen. Worüber man noch reden sollte und eben Internet ist reell, eben vielleicht auch etwas finanzieren könnte. Das geht auch zur Zeit, glaube ich.
Das zum Landesjugendförderplan kann ich ja noch ergänzen. Ich bin ja auch in der Planungsgruppe und auch im Landesjugendhilfeausschuss. Und die erste Aussage der Ministerin war im Landesjugendhilfeausschuss, wo wir am Anfang standen, der Fortplanung dieses Plans war, naja, wir müssen das jetzt fortentwickeln, aber mehr Geld gibt es nicht. Da können Sie sich natürlich vorstellen, wie erfolgversprechend das da aussieht, das damit runterzupacken. Außer man nimmt jemandem anders was weg, was auch schwierig ist.
Vielleicht ergänzend zu dem Landesjugendförderplan. Ich finde auch, angesichts der Zeit sollte man das Thema auf alle Fälle streifen. Nur als Ergänzung, man redet jetzt über die Fortschreibung quasi, und das wird 2016 wird dieser Plan erstellt werden. Das Programm der Kulturagenten für kreative Schulen sollte seit 1.8.2015 bereits weiterlaufen. Die Stiftungen Mercator und Bundeskulturstiftung warten auf einen Vertrag mit dem Bundesland Thüringen. Erstaunlich ist, dass sie immer noch Geduld haben. Meine Berliner Kollegen freuen sich bereits, wenn sie das Geld, das die Thüringer nicht haben wollen, bekommen werden. So viel dazu. Das heißt, wir werden gar nicht warten können, bis wir mal einen Landesjugendförderplan im Jahre 2016 zur Gänze erstellt haben, weil bis dahin ist das Programm nämlich dann in Berlin zum Beispiel. Und wir brauchen eine stabile Finanzierungsaussage, sonst steigen die Stiftungen nicht in dieses Programm wieder ein. Muss man auch dazu sagen. Das heißt, das Land ist in der Bringschuld, ja, zu sagen, ja, so sieht die Finanzierung bis 2019 aus. Es gibt einen Finanzierungsplan. Hat man alles erstellt, das weiß ich halt, weil wir das Landesbüro machen sollen. Das existiert bereits. Und über die Summe, die wir streiten, ist tatsächlich, sind 15% von diesen 1,6 Millionen, die dieses Programm in 4 Jahren insgesamt kostet. 15%. Darüber reden wir. Und darüber sollten wir nicht erst im Jahre 2016 sprechen, sondern wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen. So einfach. Und doch so schwer. Zum Landesjugendförderplan. Partizipation. Teilhabe. Ich meine, wir brauchen Ideen zum Beispiel, wie wir das anders machen. Ne? Dass wir Jugendliche überhaupt zum Teilnehmen motivieren. Verengeln, oder? Oder wollen Sie das alles mit Herrn Weise besprechen? Im Landesjugendhilfeausschuss, sage ich mal so flapsig.
Ja, aber wie gesagt, wir sind beim Landesjugendförderplan noch ganz am Anfang vom Prozess und die Kernarbeitsgruppe legt das zum nächsten Treffen der eigentlichen Planungsgruppe in den Entwurf vor, wie Beteiligung von jungen Menschen oder diese Werkstätten, die da angedacht sind, aussehen könnten.
Also meine große Sorge bei diesem, ich finde es sehr, sehr gut, dass man die Partizipation macht und die muss man breit machen. Meine große Sorge, und die habe ich auch in der Planungsgruppe schon geäußert, ist, dass man, wenn man diese Werkstätten macht, man wieder nur einen ganz gezielten Teil an Jugendlichen rankriegen wird. Das werden, wenn Sie die Werkstatt machen, werden das Ihre Jugendlichen aus der kulturellen Jugendbildung sein. Wenn man mit anderen Trägern das zusammen macht, sind das immer mehr oder weniger, ich nenne es mal die Funktionäre, die zusammenkommen, die schon in irgendwelchen Vorständen sitzen. Und die natürlich ihre ganz speziellen Interessen da reinbringen. Aber mit diesen Werkstätten werden wir es nicht schaffen, da bin ich überzeugt von, dass wir ein breites Bild von dem, was Thüringer Jugendliche wollen, in diesen Plan bekommen. Das schaffen wir mit so einem Werkzeug nicht.
Also die Gefahr ist natürlich da, dass sowas läuft. Aber man könnte ja zum Beispiel auch mal überlegen, ob man innerhalb des Landesjugendförderplans sowas wie Innovationsfonds macht, der noch nicht festgelegt ist auf Institutionen und auf bestimmte Projekte, sondern wo man mit Innovationen reingehen kann und Geld beantragen kann. Wäre auch mal eine Idee. Und dann kommen natürlich auch Sachen zum Tragen, die jetzt noch nicht eingeschliffen sind.
Ich möchte nur kurz darauf eingehen. Uns wird ja auch mal vorgeworfen, dass wir, aber es wird thematisiert, dass wir die Jugendlichen nicht bei, also beteiligt haben bei der Verfassung unserer Texte und so weiter. Aber zum Beispiel in Bezug auf was wollen Jugendliche von Institutionen, wissen wir ganz viel. Wir wissen zum Beispiel aus dem Nelecom-Projekt, das über Jahre begleitet worden ist, ja, da gab es wissenschaftliche Begleitung, da wissen wir, was Jugendliche wollen von der Gesellschaft. Die wollen Wertschätzung, die wollen gefragt werden, die wollen Kontinuität, die wollen mich nicht, dass irgendwie der Mensch, mit dem sie das Tolles machen, sagt, ich weiß nicht, ob ich also nächstes Jahr noch da bin. Ich möchte eigentlich also Kontinuität, ja, Wertschätzung, Kontinuität und sie wollen gefragt werden. Das sind Wahrheiten, das wissen wir über Kinder und Jugendliche und da müssen wir nicht dauernd irgendwelche Umfragen machen und das immer wieder irgendwie als Legitimationsgrund hervorheben. Ich denke, wir müssen das, was wir wissen über Bedürfnisse und Ansprüche von Kindern und Jugendlichen, das müssen wir umsetzen in unseren Tätigkeiten. Ja.
Definition Schwierigkeitszeit und ja, qualitätsimitativ genau. Im Bereich der Planung, Projektmanager, auch die kulturelle Projektmanager, mehrjährige Planungssicherheit, richtig. Bessere Finanzierung, also sprich wirklich Qualitätsinitiative und wie gut das funktionieren kann. Die basisorientiertes Funktionieren sieht man ja in unserer freien Theaterszene. Da geht richtig was.
Genau.
Frau Professor Park, da will ich vielleicht etwas ergänzen, weil wir zum Beispiel im Juli mit einem Kulturlabor in Meiningen, also Südthüringen war, Frau Engel zum Beispiel war da, trotz Plenumswoche hat sie es geschafft, muss ich mal lobend erwähnen, weil wir hier Parlamentarier tut sich das an, um 18 Uhr dann noch zu steigen und nach Meiningen zu düsen, mit Jugendlichen, mit denen wir vorher einen Workshop gemacht haben. Und wir haben damit zwar eine Dokumentation erstellt, aber nur so als Anmerkung, das Interessante ist, in meiner Workshop, da waren Jugendliche von 12 bis 25. Natürlich kamen, wenn man das Fass öffnen kann, auch Formulierungen an jedem Thüringer Baum im Wald einen WLAN-Anschluss, klar. Aber sie werden sich glauben, was wünsche ich mir für die Gesellschaft? Eine tolerante, weil das Motto war ja, was muss passieren, damit wir bleiben? Eine tolerante Gesellschaft. Ich fühle mich auf dem Dorf wohl, weil es ein Lebensqualität ist, aber ich fühle mich eingeengt. Ich möchte keine homophobe Gesellschaft haben. Ich möchte, dass es sozial zugeht, zum Beispiel. Eine offene Gesellschaft. Das heißt, es sind ganz weiche Faktoren, zum Beispiel. Also die über das, was Sie jetzt gerade natürlich auch sagen, Kontinuität etc. hinausgehen. Und ich finde das deshalb schon wichtig, dass man da nochmal auch nachfragt, was muss passieren, was stellt ihr euch vor? Sie wissen, es hat was auch mit dem Mitgenommensein zu tun. Sie sprachen von vom Implementieren. Und auch dazu dient so eine Beteiligungswerkstatt. Mir geht es nur so wie Ihnen, wie Sie sagen, in welcher Form findet ihr einen Niederschlag? Also das wollte ich nur so jetzt ergänzen, weil es gibt tatsächlich veränderte Bedarf in der Jugendpolitik. Ja. Meine Agentur.
Ich wollte noch eine Sache fragen, die Freunde, nämlich, also wenn Sie zum Beispiel so eine Gruppe konstituieren und Thüringen hat vor 4 Jahren beschlossen, den Bildungsplan weiterzuschreiben bis 18 Jahre, inwiefern zum Beispiel solche Texte und Überlegungen zu Bildungszielen und was Bildungsverständnis und so weiter, auch Grundlage für Ihre Arbeit jetzt, dieses Förderplans sind.
Der Politik wird ja gerade in diesen Tagen ja vorgeworfen, dass sie was versäumt haben. Ne? Zu wenig Wohnungen gebaut, dass sie nicht wussten, dass Syrien einen Konflikt hat, dass Flüchtlinge kommen werden, das ist ja alles überraschend gekommen, dass man gar nicht mehr vorplanen konnte. Ich sage Ihnen jetzt was zu einer Förderrichtlinie. Es gibt eine Förderrichtlinie für das Thüringenjahr, das freiwillige soziale Jahr, auch in der Kultur. Das wird gefinanziert über den ESF. Der geht bis 2020. Die jetzige amtierende Regierung, die Parlamentarier, die jetzt im Parlament sitzen, müssen bis 1919 entscheiden, was machen wir denn danach? Zu Ihrer Information, das freiwillige soziale Jahr Kultur gibt es seit 15 Jahren. Mit 110, 115 Freiwilligen. Ja, wir koordinieren das sozusagen. Ich glaube, das ist auch ein Teil der Erfolgsgeschichte, dass das Kontinuität hatte. Jetzt braucht man als Politik eine Idee, Förderrichtlinien jetzt entwickeln. Nicht so wie Herr Dietrich und ich das erleben, Förderrichtlinien, die morgen auslaufen, sondern jetzt entwickeln. Nur so als Impuls noch fallen für die letzte Runde, wenn Sie möchten. Auch darüber könnte man trefflich diskutieren. Das
Ich würde es vielleicht sogar noch ergänzen wollen, mit einem ganz anderen provokanten Thema, was wir beide vorhin vor Eingang kurz im Mund hatten, wenn ich einfach mal das Thema Klassenfahrten in den Raum stelle, was ja letztendlich zu dem Ort führt, wo diverse Bildung und auch kulturelle Bildung stattfinden soll. Ja, wenn jetzt da die Mittel zusammengestrichen werden, was ich sehr gut nachvollziehen kann, wenn sie nicht abgerufen werden, dann ist das schon irgendwie sicher nicht der richtige Schritt, weil man sollte eher hinterfragen, warum wurden sie denn nicht abgerufen von den Lehrern bzw. von den Schulen. Ich sage aus Erfahrung in den Gesprächen mit Lehrern und Schulleitern, es ist einfach hier zu kompliziert, an das Geld ranzukommen. So machen wir es doch lieber wie vorher. Da gab es nichts, also habe ich es doch eh gleich selber bezahlt. Das dürfen sie nur jetzt wieder nicht mehr, demnach ist Verunsicherung da. Sprich, schön, wenn unsere Ministerin gesagt hat, egal wie, wir werden das schon lösen, wir werden Geld hin und her umschichten, sodass auch von den Schulen, wo das Budget nicht genutzt wird, aus was auch immer für Gründen, zu den Schulen transferiert wird, auf einfachem Wege, ja, wo es gebraucht wird, ist ja nett, ist schön, ist mal ein einfacher Ansatz. Trotzdem wird es nicht reichen. Ich kann mich noch vor anderthalb Jahren an solche Sätze erinnern. wo es das Budget eingeführt wurde, wo uns Schulanteilnehmern gleich gesagt wird, ihr müsst aber Freiplätze einstrichen für die Lehrer, weil das Geld wird nicht reichen. Ja, ich meine schon auch, dass es nicht reichen wird, wenn es richtig genutzt wird. Die Wege müssen noch einfach zugänglich gemacht werden. Ich denke, das ist durchaus ein Ansatz, auch in den Ministerien, es muss halt für die, die es nutzen sollen, leichter gemacht werden. Und ich glaube, das trifft jetzt letztendlich alles, was wir bisher gesprochen haben. Das ist viel zu kompliziert.
manchmal ist es wirklich sehr kompliziert. Ja, in dem Fall ging es ja darauf zurück, dass es eine Rechtsprechung dazu gab. Und dass das finanziert werden muss. Natürlich hätte man es sonst so weiterlaufen lassen können, wie das bis dahin war. Aber dann gibt es Gerichtsurteile. So, und dann denken sich erstmal die Beteiligten was aus. Das ist meistens zu schwierig. Dann versucht man im Verlauf der Erfahrung, das so zu gestalten, dass es handhabbar wird. Im Moment scheint es in einem Zustand zu sein, dass eine Reihe von Schulen ganz gut damit klarkommt. Und andere sagen, es ist kompliziert. Mhm. Und da muss man die vielleicht auch nochmal untereinander ins Gespräch bringen. Denn wenn es die einen können und die anderen nicht, dann liegt es nicht nur am Programm.
Stimmt. Ich kann jetzt mal von unten wieder sagen, ich fand es total spannend, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, übers Jahr verteilt so viele Schulen bei mir hatte, also oder in Klassen, und letztendlich nahezu jede Klasse eine andere Abrechnung gebraucht hatte, weil die Schule das so abrechnen muss. Finde ich interessant, wenn doch das Programm das gleiche ist, wo es herkommt. Das ist interessant. Ich meine, da bin ich wieder froh, dass ich ein freier Träger bin. Ich habe gesagt, okay, wenn ihr die Rechnung so braucht, dann kriegt ihr sie so. Aber wenn man da in anderen Zwängen wiederum steht, stelle ich mir schwierig vor. Und dass das mancher Lehrer schon gar nicht haben will und dann sagt, ach komm, wegen denen, was soll das jetzt kosten? Wie können wir das jetzt lösen? Machen wir da gleich ganz andere Wege.
Einfach kompliziert, damit es irgendwie im Ganzen so stehen bleibt, haben Sie noch einen kleinen Beitrag sozusagen, weil die Schlussrunde hatte sozusagen ein Statement, Frau Mitteldorf. Fangen wir doch so rum an und dann noch einen Satz dazu.
Also ich hätte jetzt viele.
Ja, ja, dann suchen Sie sich doch einen aus, der nicht ganz so kompliziert ist.
Also eine Sache, die auch der heutige Abend so ein bisschen für mich immer wieder zeigt. Wir reden eigentlich im Ursprung darüber sozusagen, wir machen einen Plan und wir reden davon, Jugendliche, Kinder, junge Erwachsene und so weiter einzubeziehen. Wenn ich in den Raum gucke, sehe ich zwei. Wir reden...
Sagen Sie es nicht wen.
Naja, ich gucke, es ist direkt drauf zu.
Also.
So, auch ich gelte nicht mehr als jugendlich. So, dann haben wir die Frage gestellt, wie sozusagen erreichen wir Jugendliche, wie erreichen wir eine Partizipation, wie erreichen wir, dass wir sie tatsächlich fragen. Und zwar natürlich völlig richtig auch zu sagen, die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die man über Studien und Projekte erreicht hat. Ja, ja, auch in Thüringen natürlich. Aber ich, als ich noch jugendlich war, vor 3 Jahren.
Das klingt mir bis 27, ne?
Ja, eben. Deswegen vor 3 Jahren stimmt ja auch.
Ja.
Da habe ich mich immer gefragt, okay, warum fragt mich eigentlich keiner? Ich hatte auch immer eine Meinung. Ding. Aber ich war eben nie in und das hat der Herr Bühr auch schon gesagt, in irgendeinem Vorstand von irgendwas, in irgendeiner Gruppierung, die für sowas immer gefragt wurde. Ne? Also ich war sozusagen Jugendliche, die immer das in der Zeitung gelesen hat und gesagt hat, irgendwie, das ist ja schön, mich hat keiner gefragt. Oder, also das ist für mich, unabhängig von all den anderen Dingen, die wir auch sehr konkret heute nochmal benannt haben, ist eine grundsätzliche Frage zu sagen, was gibt es denn tatsächlich für Formen und Mittel und Wege, wie wir tatsächlich eben auch, ich sage es jetzt mal im weitesten Sinne, nicht organisierte Kinder und Jugendliche dazu bekommen, dass ihre Meinung gehört wird und nicht nur gehört wird, sondern dass sich daraus auch eine Summe ergibt, mit der man, an der man auch nicht vorbei kann. Also das ist die Frage, die...
Ich glaube, Professor Krake ist sehr ausdauernd, ich gucke so in die Gesichter der Umsitzenden. Das nehmen wir mal fürs Protokoll, Frau Engel. Haben Sie noch einen Satz für den Schluss? Wir machen so Reihe um, dann kann sie keiner.
Also ich kann mich da meiner Kollegin nur anschließen. Einfach mal auch, also wir alle sollten, glaube ich, mal versuchen, über unseren eigenen Schatten zu springen, nee, das ist vielleicht das falsche Wort, aber mal einfach auch einfacher zu denken. Also gerade mir fehlt jetzt gerade ein bei diesen, so bei allen Richtlinien und sonst was, die es so gibt, das ist manchmal wirklich so kompliziert. Also ich hatte jetzt vor kurzem mit einer Fahrtkostenrichtlinie für Berufsschüler zu tun, wo es einen Entwurf des Ministeriums gab, wo dann ganz unten stand, ja, und die Anträge können entweder beim Ministerium oder beim Schulamt abgeholt werden. Wo ich dann dem Ministerium auch mal möglich gesagt habe, warum macht ihr nicht eine PDF und stellt das ins Internet? Ist das nicht viel einfacher, da auch überhaupt an die jungen Leute zu kommen, die es eigentlich betrifft? Einfach mal in die Richtung zu denken und vielleicht nicht immer alles so furchtbar kompliziert zu machen.
Einfach kompliziert, danke, das ist schon mal ein Statement. Die wird uns keiner glauben, dass es ein Schlagwort dieser Runde war. Frau Professor Krake, Sie haben zwar schon ganz viel Redezeit in Anspruch nehmen dürfen mit dem Bildungsplan.
Eine beste Werbung.
Eine beste Werbung. Die Kollegin guckte schon immer mich an und meinte, ob sie klingeln lassen soll, aber gut.
Glaube ich nicht. Ich habe es ganz akribisch gemacht. Ja. Egal. Also jedenfalls, ich finde diesen Partizipationsgedanken sehr, sehr wichtig und die Idee des Bildungsplans ist ja ganz genau, in jeder Bildungssituation, die wir gestalten, diese Partizipation zum Leben zu bringen, also die Jugendlichen zu unterstützen, ihre Meinung zu sagen, mitzumachen bei der Gestaltung von Bildung und so weiter. Also das heißt, eigentlich, wenn wir ganz konsequent sind und diesen Thüringer Bildungsplan also so zur Grundlage unserer Verständigung machen, dann ist Partizipation da immer mit drin. Und was ich sehr wichtig fand, was ich mitnehme, ist das, was Herr Dietrich ganz zu Anfang im Statement gesagt hat, wir müssen weg von so einer Antragslyrik, die irgendwelche platten Labels irgendwie verwendet. Und da ist auch so ein Werk wie so ein Bildungsplan auch eine ganz interessante Grundlage, dass man nicht sagt, okay, wir stellen unsere Anträge genau auf der Basis des Thüringer Bildungsplans und dann stellen wir das vor, was wir inhaltlich machen wollen und nicht, wir wollen das und das und das erreichen. Also insofern schließt sich das alles ein bisschen ganz gut oder fühlt sich ganz gut zusammen. Und wir brauchen vor allem Kontinuität.
Gut, dann streiche ich bei Ihnen das Wort kompliziert, sondern einfach den Bildungsplan greifen.
Richtig.
Und
es wird
gut.
Herr Dietrich. Ja, es ist doch absolut naheliegend, dass wir in so einer Runde über Rahmenbedingungen reden. Und wenn wir davon anfangen, verschrecken wir auch die zwei Jugendlichen, die jetzt im Raum sind, weil die das alles gar nicht auf dem Schirm haben, was wir jetzt seit Jahren schon immer wieder durcharbeiten. Und ich finde es aber gar nicht so schlecht, über Rahmenbedingungen zu reden, wenn wir jetzt so eine Runde zusammen haben, die einige Akteure in sich in selbiger sieht, die das auch mitnehmen können in ihrer Arbeit. Und weil ich eben finde, nach wie vor, wenn ich gute Rahmenbedingungen schaffe, dann schaffe ich eine Voraussetzung für eine gute basisorientierte Arbeit. Und eine gute Rahmenbedingung sieht eben auch aus. Ich habe Qualität, die ich anbieten kann. Qualität entsteht durch qualifizierte Mitarbeiter, die ich ordentlich ausstatten kann und die kontinuierlich arbeiten können. Da habe ich gute Rahmenbedingungen. Da kann ich mit diesen guten Rahmenbedingungen kann ich an der Basis was erreichen. Und das ist sozusagen die Idee, weiter zu transportieren bis in die kleinen Orte, die natürlich dann mit einer Eigenidentifikation sagen, wir wollen das jetzt hier. Da kommt keiner von draußen, der uns das drüber stülpen will. Wenn das gelingen sollte, dann sind wir schon ein ganzes Stück weiter.
Bevor es ganz still wird, Herr Matschi, wollen Sie noch dazu was sagen?
Keine Theorie.
Man könnte jetzt auch einfach dazu schweigen.
Ja.
Achso, war nichts gegen Sie.
Es gibt noch andere.
Also ich glaube, wir brauchen Planungsprozesse. Wir alle sind ja auch in Planungsprozessen der unterschiedlichsten Art drin, weil es immer notwendig ist, sich auch, wenn man zusammen was machen will, braucht man gemeinsame Ziele und gemeinsame Regeln. Darum geht es. Aber wichtig ist für mich auch, dass solche Planungsprozesse ganz bewusst auch Freiräume lassen. Oder Räume, in denen nichts geplant ist, sodass sich noch Unerwartetes entwickeln kann. Und beides ist für mich wichtig, das Geplante und der Raum für das Unerwartete und kreative Neue.
So viel zu planen und ihr Entwurf. Frau Sengewald,
habt ihr ganz kurzen Schluss da.
Ja.
Also ich möchte gerne, dass Pläne weit gedacht werden und dass man auch verschwenden kann, wenn man es vorher gesagt bekommt, aber man muss wieder sparen oder was kleiner machen zurück, dann ist jeder Plan dann auch ein Plan. Also weit. Mehr, an mehr denkt man nicht an weniger.
Was will man da jetzt noch hinzufügen?
Klassenfahrten hatten wir schon. Letztendlich, glaube ich, müssen Sie sich nicht verpflichtet fühlen, zu sagen, nein, wir müssen nicht einen Wettbewerb antreten.
Das ist gar nicht so das Ziel. Ein Gedanke habe ich einfach aus der Praxis nochmal besprochen. Ich finde es sehr schön, wenn man mich mit den Schülern auf dem Weg einfach durch den Wald zu unterhalten, was sie so alles bewegt. Also da höre ich schon, dass das Leben der Menschen, der jungen Menschen, auch im Zusammenspiel mit den Erwachsenen. Und wir sollten wirklich bei allen Plänen, die wir machen, die Kinder nicht vergessen, für die es letztendlich sein sollte. Wir sollten sie nicht bevormunden, weil das müssen die auch nicht. Aber trotzdem brauchen wir auch Regeln in unserem Land. Und das müssen alle, die in dem Land leben, auch irgendwie leben. Und dafür brauchen wir einfach diese Pläne, die wir machen sollen. Dazu sollten wir zusammen am Tisch sitzen, nicht unbedingt bleiben, aber wieder zusammenkommen und wirklich versuchen, eine Sprache zu sprechen und die der Kinder mit aufnehmen.
Danke.
Nachdem Sie es sehr komplex und weit gefasst haben, möchte ich es eigentlich ganz konkret machen und noch mal unterbrechen. Wir haben heute alle darüber gesprochen, um es nochmal an einen Punkt festzumachen, wir wollen dieses Kulturagentenprogramm. Und ich habe eigentlich gedacht, schon Anfang des Jahres oder beziehungsweise Mitte des Jahres, es wäre geklärt, es läuft jetzt endlich. Und scheint es immer noch nicht geklärt zu sein. Deshalb eigentlich nur ein Appell zum Schluss, nämlich an die Regierungsfraktionen. Nehmt es mit und sorgt dafür, dass es auch wirklich kommt. Und damit würde da, glaube ich, helfen.
Da kann man, das lassen wir jetzt einfach auch so stehen. Und natürlich nehmen hier, glaube ich, alle etwas mit. Und ich nehme vor allem eins mit, natürlich, wir können, weil Sie vorhin das mit der Partizipation nochmal angesprochen haben, ich muss meine Mitarbeiter loben, weil sie haben natürlich eine Menge getan in und um Erfurt und in ganz Deutschland und alle Verbände und Mitgliedsverbände. Das heißt also, alleine anzuklopfen, anzuregen, das Netzwerk und das Spinnennetz immer wieder zu rütteln, nützt gar nichts. Ich gucke einen unserer Vorstände an, Herr Lübbe, ne? Da ist ganz viel getan. Und für mich, ich nehme da schon was mit, sozusagen, was wir auch daraus verändern, weil diese interessante Diskussion dank Ihrer Teilhabe und Partizipation hätte ich mehr Menschen gewünscht, das zu hören, was Sie zu sagen haben. Ja, auch inhaltlicher Art und nicht nur in der Streitkultur, wie Sie miteinander diskutiert haben. Deswegen Dankeschön und ich kann nur eins sagen, das ist auch eine Bitte an die Damen und Herren, die im Parlament sitzen und nicht nur an die Regierungsparteien. Kulturelle Bildung, Kultur braucht Partner. Und ich habe das an der Handbewegung von Frau Sengewald, die das jetzt machen. Im Moment wird alles enger, ohne dass wir Grund dazu haben. Ich weiß nicht, es bricht eine Paranoia aus, sozusagen der Verkleinerung, der es gibt nicht mehr Geld oder sonst was. Es muss mehr Fantasie geben, ja, mehr Kreativität geben und mehr Mut geben. Und im Moment haben wir als Künstler gern mal das Gefühl, wir sind partnerlos. Wir brauchen in der Politik den Gesprächspartner, der uns auf Augenhöhe wertschätzend gegenübertritt. Und da, das ist sozusagen, weil wir schon bei den Appellen, bei den Bitten sind, so für mich so ein kleiner Schlussstein sozusagen des heutigen Abends. Danke, dass Sie da waren, dass Sie teilgenommen haben. Und wir brauchen Sie als Partner. Dankeschön, vielen Dank für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit da draußen, auch wenn Sie hier drin fühlen, sich immer sehr aktiv an. Ich hoffe, es ging Ihnen draußen auch gut mit der kleinen Runde. Manch einer nickt. Dankeschön. Vielen Dank Ihnen. Dankeschön fürs Kommen. Und beim nächsten Mal schauen wir zu, dass wir sozusagen noch zahlreicher diskutieren. Vielen Dank. Dankeschön.